It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brell und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum heutigen More Than Money Podcast. Ich darf wieder mal einen wunderbaren Gast begrüßen, der bei sich zu Hause in seiner Bücherwand verschwunden ist und heute uns etwas über das Thema Krisenmeistern berichtet. Er ist ein ganz besonderer Gast. Wir haben uns auf eine Weise kennengelernt, die den meisten bisher zumindest verborgen bleibt, nämlich in der Vereinigung aller derjenigen, die sich mit dem professionellen Reden beschäftigen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen den Berufspiloten, den Managementberater, Unternehmer und Autor Peter. Nehmen wir deinen zweiten Vornamen dazu, oder ist der...
Den können wir dazu nehmen, aber das ist nicht mein Rufname. Also der zweite Vorname ist
okay. Und du bist eher bekannt unter dem Namen Peter Brandl. Einverstanden. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, ich habe den Klaus jetzt nur durch unser Gespräch jetzt hier sozusagen gefunden. Bei mir ist es ja auch so entstanden, dass mein zweiter Vorname erst im Zuge der Rednertätigkeit so ein bisschen hervorkam, weil jemand sagte, wenn du schon Enrico heißt, dann musst du das bitte auch sagen.
Bei mir ist es so, dass mein Zweitname war der Erstname meines Vaters.
Okay.
Und mein Vater hatte als Zweitnamen den Erstnamen seines Vaters. Ja, und das ist dann so ein Ding. Okay. Und in der ersten Auflage von Crash Kommunikation hatte ich eben den Klaus dann auch mit auf dem Titel.
Ja.
Weil ich meinem Vater so eine kleine Reminiszenz da auch geben wollte damit. Ja? Nichtsdestotrotz ist mein Rufname Peter und wenn mich jemand aus anspricht, höre ich nicht, weil das bin ich einfach nicht gewohnt. Also Peter.
Ich habe mich mittlerweile dran gewohnt. Der Ilge hat mich irgendwann mal gefragt, wie ist denn das eigentlich entstanden? Und meine Mutter war Fan von Enrico Caruso. Und mein Vater ist Opernsänger. Und dadurch schließt sich der Kreis, so ähnlich wie bei dir, auch familiär, ja, dass es immer irgendwie einen Hintergrund gibt. Und Enrico ist ja jetzt, gut, ich müsste mir die Haare färben, aber dann wird es in diese Richtung gehen. Ne? Ja, schön, dass das mit uns klappt heute. Wir wollen darüber sprechen, was du so tust, wie du das tust, warum du das so tust. Aber vor allem natürlich im Kontext zum Thema Geld und zu dem, was ich so tue, was hat das eigentlich zu tun miteinander, wo ist die Schnittmenge und für mich ist die Schnittmenge die Krise als solches, also die Überschrift Krise und das, was du im Sinne von Kommunikation machst, passt natürlich wunderbar dazu, dass unsere Zuhörer oder Zuschauer auch an der Stelle sagen, Mensch, was kann ich jetzt daraus lernen, was der Peter für Erfahrung gemacht hat, was er den Menschen in seinen Vorträgen und Coachings auf den Weg gibt. Was kann ich davon gebrauchen? Ne? Das ist so die Idee. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, das ist mein Part, mein Thema?
Also mal ganz kurz ausholen in meine Geschichte. Ich wollte immer fliegen, seit ich ein kleiner Junge war. Ja? Ich war also wirklich so richtig klischee-mäßig wie in der Werbung. Ich war einer von diesen kleinen Jungen, die am Flughafen stehen mit ganz großen Augen, ja, und davon träumen, Pilot zu sein.
Okay.
Ich hatte mit 14 Segelfliegen angefangen und damals hat mir ein Fliegerarzt gesagt, ich könne kein Pilot werden, weil ich eine Brille trage. Mhm. Und ich habe dem damals geglaubt. Ich war 14 und es gab für mich keinen Grund, dem nicht zu glauben. Als ich herausgefunden habe, dass der Typ ein Vollidiot war, war ich schon weit über 30 und hatte eine gut funktionierende Firma. Also, ich habe dann studiert erstmal, also auf einem anderen Weg eingeschlagen, habe studiert, habe eine Firma gegründet, ein Trainingsunternehmen. Und eben mit Mitte 30 rausgefunden, dass dieser Fliegerarzt einfach keine Ahnung hatte damals. Das habe ich rausgefunden, weil ich habe damals Privatpilotenlizenz gemacht. Mhm. Ich sage, bist du gerade dabei, machst es durch. Also so bin ich Pilot geworden. Mhm. Und in der Fliegerei gibt es ein Thema, das müssen Berufspiloten regelmäßig als Training machen. Das nennt sich CRM, Crew Resource Management. Und da geht es praktisch um diesen Human Factor im Cockpit.
Ja.
Warum passiert was? Weil im Normalfall, wenn was passiert, dann hat das was mit den Menschen zu tun. Und das Training müssen die Piloten einmal pro Jahr machen und ich bin lizenzierter Trainer dafür. Also ich darf und sollte das und mache das auch wahnsinnig gerne mit Piloten. Und irgendwann hatte ich mal so ein Seminar mit Piloten und wirklich 2 Tage später hatte ich ein Management-Training für eine Bank und ich habe irgendwie vergessen umzuschalten und habe den Bankern einen Crash nach dem anderen um die Ohren gehauen. Also egal mit was die gekommen sind, ja, die haben immer diesen Punkt bekommen. Dann haben wir nach 2 Tagen gesagt, jo, Herr Brandl, das war jetzt nicht so hundertprozentig, was wir uns vorgestellt hatten, weil so ein Führungstraining mit über 5000 Toten hat man jetzt in der Form noch nicht. Ja. Aber das Faszinierende war, es hat immer gepasst. Also das Schema, was dahinter steckt, wenn was schief geht, wenn was passiert, war immer das Gleiche. Das ist eigentlich auch logisch, weil, habe ich schon gesagt, wenn in der Fliegerei was passiert, dann normalerweise wegen den Menschen. Ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert, ein Team oder ein Unternehmen wird aber auch von Menschen gesteuert.
Ganz
Also,
genau.
und Piloten sind ja nun nachweislich keine andere Spezies als der Rest der Menschheit. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite guten Research, gute Forschung und gute Ergebnisse habe, warum was passiert, kann ich es auch aufs andere übertragen. Und das war so der Startpunkt. Und natürlich das Ganze kombiniert. Ich bin ja eben nicht nur Pilot, sondern ich mache seit inzwischen 25 Jahren Managementberatung. Ich habe über 3000 Veranstaltungstage, habe wirklich, kannst du den DAX rauf und runter nehmen als Referenzen, arbeite wahnsinnig viel mit Managern und die beiden Sachen bringe ich jetzt eben zusammen. Und das finde ich eine hochgradig spannende Geschichte, weil die Metapher mir hilft, bestimmte Dinge im Management einfach ja, klar und deutlich rüberzubringen, zu bringen. Aber dieses Management oder dieses Wirtschafts-Know-how bringt mir halt auch was in dem Sinne, dass da jetzt nicht einfach nur irgendein Pilot steht, der irgendwelche tollen Geschichten erzählt, sind wir alle ganz beeindruckt, sondern dass das wirklich so ready-to-use Sachen auch sind, die ich direkt anwenden kann. Das war so die Geschichte, wie ich da reingekommen bin.
Okay, einverstanden. Eine sehr spannende, wie ich finde, weil wenige mittlerweile ja darüber berichten, dass sie das, was sie irgendwie als Kindheitstrauma hatten, heute noch tun.
Ja, und das ist ja das Spannende, ich tue es ja auch nicht mehr. Und das ist gleich mal so, vielleicht auch mal so ein Punkt zum Thema Krise. Also meine Lizenz ist gültig. Ja? Ich habe nach wie vor eine gültige Berufspilotenlizenz, aber ich fliege nicht mehr für Geld. Also, und das ist ja auch so ein Punkt. Du hast so einen Traum und willst es irgendwie immer machen und plötzlich hast du die Chance, das zu machen. Und dann machst du es und plötzlich merkst du aber, hey, der Weg ist dann doch nicht das Richtige. Also bei mir war das wirklich so, ich wollte immer fliegen. Und dann plötzlich habe ich das geschafft. Und dann sitze ich vorne in diesem Cockpit, vorne rechts und fliege da so und überlege mir, willst du jetzt allen Ernstes das hier die nächsten 30 Jahre tun? Ja? Du lachst, aber ich glaube, das kennt jeder. Du
Natürlich.
kennst das. Ich meine, so eine Ausbildung ist ja auch nicht ganz billig. Die kostet ja richtig Kohle, ja? Und ist ja auch nicht ganz unaufwendig. Hast du etwas unbedingt, dann hast du was gemacht und einen Riesenaufwand und plötzlich merkst du, dass du dir selber hier irgendwie falsch vorkommst. Und hier machen die meisten Menschen, glaube ich, den größten Fehler. Die meisten Menschen tun jetzt das, was man von ihnen erwartet,
Ganz
wer auch immer
genau.
man ist. Oder was sie glauben, dass man von ihnen erwartet. Ja?
Ja.
Die haben, also ich damals dann nach sehr, sehr kurzer Zeit zu meinem Arbeitgeber, zu dieser Airline gegangen bin und wieder gekündigt habe, haben die alle gesagt, sag, bist du bescheuert? Also, so, guck mal, ich hatte ja auch, mein Freundeskreis waren in erster Linie Leute irgendwie, die mit der Fliegerei zu tun hatten. Weil ich
Natürlich.
habe ja da, also entweder immer mein Job über die Firma, ja, oder halt über die Fliegerei. Weil ich habe ja die Jahre vorher fast nichts anderes mehr gemacht. Und dann hast du das, wovon die meisten deiner Freunde träumen, nämlich einen Job im Cockpit, und zwar einen Job von einem vernünftigen Cockpit, und du kündigst den einfach wieder. Die haben alle gedacht, der ist doch nicht ganz dicht, der Typ. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch so eine Überleitung, ja, zu dem, über was wir reden können in dieser Stunde. Ich glaube halt, du wirst nur erfolgreich, was auch immer Erfolg für dich ist, wenn du das tust, was aus dir rauskommt. Also wenn du einfach jetzt sagst, wirklich, ich gebe kehre ich drauf, was jetzt andere sagen, sondern wenn sich für mich schief anfühlt und auch wenn ich da jetzt noch nicht die Lösung habe, und auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie ich das zu Geld machen kann, zum Beispiel, es macht absolut keinen Sinn, ein Leben zu leben, das nicht dein eigenes ist.
Korrekt. Korrekt. Ja, die Überleitung ist tatsächlich perfekt, weil sie natürlich eine ganze Menge mit Geld zu tun hat. Ich habe das schon oft gehabt, diese Diskussion, für Geld zu arbeiten oder wegen Geld zu arbeiten, was ein ganz großer Unterschied natürlich an der Stelle ist. Und du kennst ja auch die Inhalte aus meinem Buch, wo es genau darum geht, sich bewusst zu machen, weshalb bist du unterwegs, auf welche Weise verdienst du dein Geld, wie denkst du über diese ganzen Themen. Und der Traumberuf Pilot, der hat natürlich auch eine Wirkung da draußen. Es gibt ja so Umfragen zum Beispiel, wen halten Sie für überbezahlt? Und da gehören die Piloten dazu, ne? Das ist interessant, dass also die Menschheit in Form von Umfragen sagt, ja, also das finden wir jetzt echt ein bisschen arg, dass der da mit 200.000 Euro nach Hause geht. Der hat ja nur Verantwortung für 180 Leben, die er dann landet oder startet. Ne? Das ist ja nicht so dramatisch. Noch schlimmer ist eigentlich nur noch der Fußballspieler, also der Champions League Fußballspieler oder der Formel 1 Rennfahrer, der für überbezahlt geht. Ich finde das sehr, sehr spannend, diese Diskussion, weil sie natürlich den Wert des Menschen und den Wert des Geldes, was dahinter steht, miteinander kombiniert. Und das passt zu deinem Thema Krise oder zur Kommunikation allgemein, die ja bei dir selber im Grunde anfängt.
Ja, und davon abgesehen sind die Zahlen ja falsch. Also die meisten Piloten, die auf dieser Welt rumlaufen, gehen nicht mit 200.000 Euro heim. Das ist, die Zahlen stimmen einfach nicht. Das sind irgendwelche Langstreckenkapitäne oder Kapitäninnen, die schon seit 30 Jahren den Job machen, mehr oder weniger am Ende ihrer Laufbahn, in der Fliegerei nennt man das Seniorität stehen,
okay.
Und als Major Company fliegen. Aber so der normale Mensch, der normale Pilot oder die normale Pilotin, die da vorne drin sitzen und uns irgendwie von Frankfurt nach München fliegen, die haben wesentlich weniger Geld nachher auf der Tasche. Aber das, ob die jetzt da überbezahlt oder unterbezahlt sind, das muss ja auch jeder für sich irgendwie ausmachen. Jeder für sich muss ja irgendwie sich auch mal eine Frage stellen, wie will ich denn eigentlich leben? Ja, also wie will ich überhaupt leben? Ich habe mal von einem Army, Randy Gage heißt der, der hat den Spruch geprägt und der verfolgt mich seitdem, you got to know how your perfect day looks like. Du musst wissen, wie dein idealer Tag ausschaut. Ja. Und damit meint er nicht irgendwelches Wolkenkuckucksheim, also nicht irgendwie in Hawaii auf der Hängematte liegen, sondern wirklich, willst du arbeiten? Wenn du arbeiten willst, wie willst du arbeiten? Wie viel willst du arbeiten? Wo willst du arbeiten? Mit wem? Wie willst du leben? Und. Und da kommst du ein paar Punkte, die dann irgendwo auch was mit Geld zu tun haben. Also ich zum Beispiel, ich mag es, eine sehr große Wohnung zu haben.
Ja,
okay. Das musst du nicht mögen, aber ich mag das einfach. Ich mag es wirklich. Ich und meine Wohnung, glaub mir, die ist echt groß. Ja? Die ist wirklich groß, oder unsere Wohnung. Ich mag das. Ich mag es auch, mit dem Zug in der ersten Klasse zu fahren und nicht hinten zu sitzen. Und ich mag auch wirklich gehobene Restaurants und gute Weine. Warum erzähle ich das Ganze? Ich erzähle das deswegen, weil die Sachen alles Geld kosten. Ja? Und wenn ich das wirklich, das ist für mich überhaupt kein Qualitätskriterium, aber wenn jemandem das völlig wurscht ist, ja, dann muss er dafür kein Geld verdienen.
Korrekt.
Ja? Korrekt. Wenn ich aber sage, ich liebe es eben, mir abends einen wirklich guten Wein aufzumachen, dann muss ich halt dann eben auch logischerweise gucken, dass ich jetzt danach nicht denke, um Gottes Willen konnte ich mir den leisten. Weil wenn ich den Gedanken habe, dann habe ich das Spaß nicht mehr dran. Und deswegen muss ich mir erstmal klar machen, wie will ich denn leben? Und ich kenne Menschen und ich habe Freunde, die wirklich sagen, ich brauche das ganze Zeug alles nicht, ich habe irgendwo hier in Berlin eine Schrebergartenkolonie, ohne Witz eine Laube, also ein Schrebergarten, der hat mir die Laube ausgebaut und lebe da auf absolut materiell low level und mir geht's gut damit. Ja. Das ist doch klasse. Ja. Das muss nur jeder für sich ausmachen und bitte dann nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen. Also ich krieg Kammerflippern bei den Sprüchen, die ich dann immer hätte. Das braucht doch alles gar nicht und müsste das wirklich haben. Ja, ich liebe gute Weine. Ich muss es haben.
Ja.
Kann ich nicht. Ich möchte es bitte haben. Und ich möchte von niemandem mir den Zeigefinger vorgehalten bekommen. Ich mache es doch bei anderen auch nicht.
Korrekt. Ja?
Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man sich mal überlegt, wie will ich denn eigentlich leben? Und von diesen Dingen kann ich dann noch unterbrechen. Was brauche ich dafür?
Absolut. Ja, das ist das, was ich meine, dass viele das zwar tun, aber sich das eigentlich gar nicht leisten können. Ne? Also das Leben der anderen zu leben mit einem Kontostand, der da nicht so passt. Ne?
Das ist dann die zweite Frage. Der erste Punkt wäre immer, wie hätte ich es gerne?
Ja, na klar.
So. Der zweite Punkt ist, ich kann mir anschauen, wie lebe ich und warum mache ich das? Ja? Warum mache ich das? Also warum muss ich mir alle zum Beispiel alle 2 Jahre einen Neuwagen kaufen? Mache ich das wirklich für mich? Oder mache ich das für meine Nachbarn? Also ist da irgendein Ego-Trip? Ja? Ist da irgendein Ego-Trip drin, will ich irgendwas kompensieren? Wir waren vorhin bei dem Thema Wein. Es gibt ja Menschen, die gehen in ein Restaurant und bringen tatsächlich noch den blöden Spruch, bringen sie mir ihren besten Wein. Ja, die haben keine Ahnung von Weinen, die haben überhaupt keinen Plan. Die kriegen dann teilweise einen wirklich Rüsselsheimer Nierentritt Nothang, ja, Chateau Migraine irgendwie serviert für einen aberwitzigen Preis. Ja. Einfach nur, um jemanden zu beeindrucken. Es gibt ja diesen wundervollen, ich glaube, ich kriege den nicht mehr zusammen. Wir tun Dinge, auf die wir keinen Bock haben, um uns Sachen zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen.
Ganz genau.
Dann die Frage stellen, warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Das kommt dann auch wieder ein bisschen dazu. Ist das ein Ego-Trip? Und auch hier wieder sollten wir davon aufhören, wenn ich dann merke, jo, das ist ein Ego-Trip, bitte jetzt nicht schon wieder mit dieser Selbstgeißelung anfangen und sagen, ich bin schlecht, bloß weil ich einen Ego-Trip reite. Vielleicht ist das ja wirklich dann so für mich auch ein Startpunkt, wo ich dann mal nachgucken kann, okay, warum habe ich das? Oder gibt es da vielleicht eine ganz andere, viel effektivere Variante, wie ich diesen Ego-Trip befriedigen kann oder wie auch immer.
Korrekt. Ja? Das ist nicht schlecht, das stimmt.
Oder vielleicht will ich meinen Elfer Porsche wirklich als Statussymbol. Ist doch geil. Ja. Wenn ich dazu stehen kann, warum denn nicht? Wenn mir klar ist, ich habe die Karre da unten stehen, ist ein Statussymbol und mein Nachbar kriegt wirklich jedes Mal eine Kiefer ausreinigen, wenn ich da bin. Ist doch okay, wenn ich dazu stehe. Ja? Bloß so dieses Verdruckste, damit tue ich mich immer schwer. Mhm.
Wie ist denn der kleine Peter gewesen, als er aufgewachsen ist? War das da ein Thema für dich, der Bereich Geld? Oder warst du tatsächlich damit beschäftigt, deine Vision für die Zukunft vor dir zu sehen?
Der kleine Peter war immer wissbegierig, war aufmerksam und brav natürlich. Nein. Also ich glaube auch, das ist der nächste Schmarrn. Wenn wir jetzt da anfangen und sagen einem jungen Menschen, dieser junge Mensch mit, weiß ich nicht, noch ein bisschen größer als der kleine Peter, du müsstest mit 18 oder 19 oder 20 eine Vision für dein Leben halten haben. Ich halte das für einen völligen Blödsinn. Bei mir war es allerdings so, ich bin ja im Osten geboren. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja im Osten geboren. Damals noch lange vor Mauerfall mit meiner Mutter in den Westen gegangen damals. Und ich kenne diese Situation wirklich nichts ist der falsche Ausdruck, aber sehr, sehr wenig zu haben. Ich kenne die Situation, dass das eben nicht ging, mit 13 mir ein Eis zu kaufen, weil die Kohle dafür nicht da war im Sommer. Ja? Und ich kenne die Situation, dass es eben wirklich nicht ging, mir auch nur gelegentlich mal Markenklamotten zu kaufen in diesem Alter, weil die Kohle einfach nicht. Wir hatten am Anfang eben einfach nichts. Wir mussten keinen Hunger leiden und wir hatten ein Dach über dem Kopf. Insofern ging es uns besser als vielen anderen Menschen. Aber wir hatten lange Zeit nur geschenkte Möbel. Und da war Kohle echt ein richtiges Thema. Mhm. Und aus dieser Zeit kommt das für mich irgendwie her, dass ich diesen Zustand einfach nie wieder haben möchte. Also das ist so, das merke ich, das ist für mich so ein, du kannst doch von mir aus auch sagen, neurotischer Treiber. Also das ist mit Sicherheit eine Neurose, die ich da irgendwo habe. Ich möchte diesen Zustand nicht mehr haben. Mhm. Und ich weiß, für mich war das eben auch noch so, als ich dann mit Segelfliegen angefangen habe, ein bisschen später, da war dann schon ein bisschen mehr Geld da, also das ging dann schon, aber ich hab auch mit 13 angefangen zu arbeiten, also wir waren kaum im Westen und ein halbes Jahr später habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen, okay, weil ich wollte einfach ein bisschen arbeiten. Und dann weiß ich immer noch, weil ich weiß nicht, vielleicht 15, da waren wir von diesem Segelfliegerverein irgendwann mal, da war irgend so ein Vereinstreffen in so einem Lokal, da in der Stadt, damals gelebt habe, und da hat sich einer, der vielleicht ein Jahr älter war, der hat sich Nürnberger Bratwürste mit Sauerkraut bestellt. Ich hatte einen tierischen Kohldampf, da aber keine Kohle. Und dort habe ich für mich beschlossen, Wohlstand ist es, wenn du in ein Restaurant gehst und dir einfach zu essen bestellen kannst, worauf du Bock hast. Also ohne auf die Preise zu gucken, ohne vorher den Kellner fragen zu müssen, was bedeutet Market Price, sondern du kannst dir einfach aussuchen, auf was hast du Bock, und das bestellst du dir.
Ganz genau.
Und das kannst du machen, wenn du willst. Und diesen Zustand habe ich dann Gott sei Dank relativ bald erreicht und genieße den nach wie vor. Mhm. Mit Sicherheit ein, Ein Treiber ist von mir, dass ich halt als Kind oftmals gesehen habe, dass andere Kinder Dinge hatten, die ich nicht hatte und wo auch für mich überhaupt kein Weg hin war. Und ich wollte das gerne haben, beziehungsweise ich habe das Gefühl immer gehasst, mir sagen zu müssen, das kannst du nicht oder das geht für dich nicht.
Also den Mangel, ja.
Ja, das geht für dich nicht. Der Mangel ist noch was anderes, wenn es eine eigene Entscheidung ist, weißt du? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will jetzt eine Linienpilotenausbildung machen, die kostet 100.000 Euro. Die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Also die fällt ja auch bei mir nicht vom Himmel. Und wenn ich die Kohle dahin investiere, bleibt natürlich für was anderes keine Kohle mehr übrig. Also dann bleibt irgendwas anderes auf der Strecke. Und das ist eine bestimmte Form von Mangel, ganz weit weg davon, von dem, was andere Menschen auf dieser Welt als Mangel empfinden. Ja, das ist vollkommen wahr. Aber ich glaube eben, wenn dieser Mangel aufgrund einer Entscheidung entsteht, dann ist das eine ganz andere Nummer, weil du hast ein Warum dazu. Du weißt jetzt, warum das eben ist und du hast dich dafür bewusst entschieden. Wenn das aber einfach ist, weil du nicht anders kannst, dann finde ich persönlich das einen ganz entsetzlichen Zustand.
Du hast gerade ein Stichwort gegeben, auch im Kontext zur Krise. Wenn jetzt jemand uns zuhört oder zuschaut und sagt, ja, ich bin auch in so einer Situation, ich weiß nicht weiter, was ich gerne tun möchte, ich bin vielleicht angestellt oder ich habe mich selbstständig gemacht, läuft noch nicht so, wie es soll. Kannst du für dich sagen, da war der Punkt in meinem Leben, da wusste ich, ich werde Unternehmer, ich werde das und das tun, unabhängig vom Alter jetzt, einfach aufgrund einer bestimmten Erfahrung oder so? Hast du da was erlebt?
Also das waren bei mir eine ganze Reihe von Erfahrungen. Ich war schon immer tatsächlich, schon immer, auch als Kind, ich habe schon immer eine große Klappe gehabt. Und ich hab mich wahnsinnig leicht jemanden unterordnen können, den ich akzeptiert habe. Also ich hatte eine Reihe von Lehrern, die fand ich toll, die haben mich beeindruckt und denen, da habe ich auch gemacht, was die sagen. Aber wenn halt irgend so ein Bimbelwichtig kommt, den ich für eine völlige Pfeife erachte, und der will mir sagen, wo der Battle in Mosto, damit habe ich echte Probleme. Das kann ich nicht. Ja? Und insofern war das für mich auch relativ schnell klar, dass ich schauen sollte, dass ich eine Alternative zu einer Festanstellung finden sollte, weil das passt einfach nicht zusammen. Insofern war das für mich relativ schnell sehr, sehr klar. Ich glaube aber, es kommt mal was anderes dazu. Ich glaube, wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, ich würde heute jedem Menschen empfehlen, zu versuchen, eine Alternative zur Festanstellung zu finden. Weil das System ist tot. Das System ist vorbei. Das haben wir bloß noch nicht gehört. Amerikanische Untersuchungen gehen für den amerikanischen Arbeitsmarkt davon aus, dass in Zukunft 72% der Tätigkeiten auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt von Freelancern ausgeführt werden. Jetzt ist das natürlich ein ganzes Stück heftiger als, das wird nicht ganz so krass nach Deutschland kommen, aber das ist doch heute schon so. Du hast irgendeine Tätigkeit zu vergeben, du gehst auf irgendeine Plattform, freelance.de oder frag mich nicht, wie die alle heißen, suchst dir jemanden raus, der das für dich macht.
Ganz
Ja,
genau.
das ist, ich habe eine Agentur oder wir haben hier in Berlin eine Agentur, die schickt uns eine Haushaltshilfe, ja. Das ist super, super safe. Wir können die im Rahmen der Möglichkeiten von der Steuer absetzen. Das läuft alles. Wenn die krank wird, kriegen wir einen Ersatz. Das ist alles perfekt. Warum soll ich da jemanden anstellen? Das Zweite ist, wenn du in welcher Form auch immer selbstständig bist, dann ist es letztendlich das Ergebnis deiner Entscheidung, wie erfolgreich du bist. Wenn ich in einem Unternehmen arbeite, und ich merke, dass das Management dieses Unternehmens oder mein Chef Entscheidungen trifft, die ich vollkommen beknackt finde, und dann geht es in die Hose. Dann muss ich die negativen Konsequenzen austragen, konnte es aber vorher noch nicht mehr beeinflussen. Also insofern würde ich wirklich, wenn jemand so sucht, eine Festanstellung, hast du was Sicheres, Leute, vergesst das. Die Zeit ist vorbei, wo eine Festanstellung was Sicheres war. Ja?
Absolut.
Die ist vorbei. Das läuft so nicht mehr. Und umgedreht haben wir eine riesige Freiheit. Und diese Freiheit gibt immense Chancen. Wenn ich sehe, Katja Borsch, meine Frau, meine Partnerin, die hat mal den Spruch geprägt und ich finde den ziemlich cool. Die sagt, Freiheit ist die neue Sicherheit. Ja, und das trifft's. Also, diese Sicherheit, die wir vorher angestrebt haben, die könnte knicken. Wenn ihr heute Sicherheit schaffen wollt, dann nutzt diese Freiheit und wandelt die um und macht was aus dieser Freiheit.
Kommt mir bekannt vor. Ich habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir von meiner Mutter anhören dürfen, wieso ich diese große Sicherheit aufgebe. Ne? 14 Gehälter, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistung. In der Mittagspause kannst du im Park spazieren gehen. Bist du denn des Wahnsinns, Junge? Und ich habe
Ist auch
gesagt,
dein
die
Kind.
einzige Sicherheit, die mir bleibt, die sehe ich morgens im Spiegel. Ja,
Genau.
das. Ja.
Mein Vater ist ja leider schon viele Jahre tot, aber für den war Selbstständigkeit, der war Arzt, und für den war Selbstständigkeit ein Horror. Ja? Der hat zum Beispiel am Anfang meiner Karriere, als ich als Trainer angefangen habe, Ende 20, da habe ich mit ihm unterhalten und er sagte, ja, wie läuft es mit deiner Selbstständigkeit? Sag ich, super, Vater, läuft klasse. Ja, aber was ist denn, wenn jetzt plötzlich keine Buchungen mehr kommen? Sag ich, Vater, entspann dich. Das war damals tatsächlich so für die nächsten 12 Monate ausgebucht. Also ich müsste was anderes streichen, um jetzt einen neuen Job zu bekommen. Aber was ist in 2 Jahren? Ja, das ist natürlich eine
Ja.
aberwitzige Frage. Aber für meinen Vater war es so, der stammte aus einer, sein Vater war Cello- und Klavierlehrer, also der war Musiklehrer. Und der war selbstständig. Und jetzt muss ich dir nichts sagen, die Zeiten damals, mein Vater 31 geboren, das waren einfach schwere Zeiten. Und in dem Moment, wenn es den Menschen schlechter geht, an was sparen die zuerst? Am Musikunterricht für die Kinder. Ja,
Ganz
das ist
genau.
eine Sache, bevor hier nichts zu essen auf dem Tisch steht, ist der Cellounterricht, ist die Cellostunde gestrichen. Dass natürlich dann bei der Familie vom Cellolehrer überhaupt nichts mehr auf dem Tisch steht, das ist die Konsequenz. Und so ist mein Vater aufgewachsen. Und mein Vater ist wirklich in diesem Glaubenssatz aufgewachsen, wenn du selbstständig bist, dann kann es dir passieren, dass morgen nichts mehr zu essen auf dem Tisch ist. Und deswegen war das für ihn ein Horror. Und wenn du das mal spaltest, der Gedanke ist ja auch nicht von mir, wenn du den Gedanken mal weiterspinnst, dann kommst du auf den Punkt, ganz viele Angestellte, wir haben ja die Situation, ich weiß nicht genau, wie genau die Regelung ist, weil ich war ja in meinem Leben fast nie wirklich angestellt. Aber wenn du heute einen Job kündigst, dann bist du ja, soweit ich weiß, erstmal ein paar Monate von Arbeitslosengeld gesperrt. Du kriegst ja nicht sofort Arbeitslosengeld. Und viele Menschen kündigen ihren Job, den sie hassen, deswegen nicht, weil sie keine Rücklage haben, diese 3 Monate zu überstehen. Und das musst du dir geben. Das heißt, die sind nicht mehr ansatzweise frei. Die kaufen sich einen neuen Fernseher, aber haben nicht die Kohle, um diese 3 Monate oder was auch immer dieser Zeitraum ist, zu überstehen. Das ist doch selbstgewählte Sklaverei.
Definitiv.
Eigentlich ist das doch irre. Also ich müsste ja wirklich, wenn ich die Kohle nicht im Konto habe oder mir irgendwoher besorgen kann oder wie auch immer, dass ich frei die Entscheidung, jederzeit frei die Entscheidung treffen kann, du kannst mich hier mal, ich halte das nicht mehr aus, ich halte das für falsch, ich gehe jetzt. Wenn ich die Entscheidung nicht mehr treffen kann, da brauchen wir über was ganz anderes, über alles andere gar nicht mehr reden. Dann muss ich ja meinem Chef in den Hintern treten, wenn ich keine Alternative habe. Ist doch
So sieht's
krank.
aus. Deswegen ist ja auch Geldfreiheit im Sinne der meisten Diskussionen, die ich zum Thema führe, auch aus mentaler Sicht. Wofür steht Geld? Dann ist das ja nichts anderes als das Transportmittel, um das zu tun, was ich gerne tun möchte, wie du gerade gesagt hast. Völlig, völlig richtig. Da tun sich aber sehr viele schwer, weil sie eben entweder noch in sich tragen, das, was du beschrieben hast von deinem Vater. Bei meinem Vater ist das nicht anders. Der auch genau diese Fragen gestellt hat, als ich meine GmbH gegründet habe. Ja, was ist, wenn das mal nicht mehr läuft? Ja, dann finden wir einen neuen Weg. Und was ist dann, wenn das nicht läuft? Ja, dann finden wir wieder einen neuen Weg. Ja, also das kennen vielleicht diese Menschen nicht, oder ist das ein Generationsthema generell? Auf jeden Fall.
Ich glaube, es ist einfach noch nicht angekommen, dass wenn du angestellt bist und das nicht mehr läuft, dann verlierst du halt deinen Job. Dann musst du ja auch einen neuen suchen. Das ist,
Ganz
glaube ich, einfach
genau.
noch nicht angekommen.
Ja.
Wir haben halt früher dieses Mindset gehabt, das war ja tatsächlich so. Die Generation unserer, so sagen wir, der Nachkriegseltern, ja, das war halt wirklich so, wenn du irgendwo in Stuttgart gewohnt hast, such deinen Job beim Daimler oder beim Bosch. Dann fängst du da an und der Job, der war halt auch sicher bis zur Rente.
Dann kannst du einen Haken
Aber
hinter
der
machen. Genau. Ja.
Das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Vielleicht gefällt uns der Gedanke noch, oder vielleicht sagen wir, es wäre schon schön, wenn es noch so wäre. Aber es ist halt nicht mehr so. Ja? Wenn die
Ja.
Milch schlecht ist, ist sie schlecht. Dann brauche ich nicht drüber nachdenken, dass es schön wäre, wenn sie nicht umgekippt wäre. Sie ist einfach, das Thema ist durch. Und das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht angekommen. Du hast gerade gesagt, Geld ist Freiheit. Da sträube ich mich so ein kleines bisschen dagegen.
Okay.
Weil Geld auch wieder Verpflichtung ist. Aber was Geld auf jeden Fall möglich ist, was Geld ist, für mich, also mein Wort wäre, Geld ist möglich, Geld sind Möglichkeiten, ja. Also Handlungsoptionen. Ja? Und das sehe ich tatsächlich so. Ob Geld Freiheit ist, das wäre jetzt auch wieder ein philosophischer Diskurs, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Okay. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass das Geld oder das verfügbar haben von Geld, dass das Handlungsoptionen gleichsetzt, da gehe ich auf jeden Fall mit. Da gehe ich auf jeden Fall mit.
Auf jeden Fall ist es das, ja, die Diskussion ist natürlich auch nicht wirklich neu, aber ich halte sie für wichtig, sie auch durch meine Comics und durch alle diese Dinge, die ich da so tue, nicht nur am Laufen zu halten, sondern auch in Gang zu setzen, weil es ist ja auch immer noch auch ein Generationsthema, über Geld spricht man nicht, das hat man halt, ne? Das hat schon mal der BGH gesagt, über Geld hat man zu haben. Das ist mir auch gerade wieder in der Familie passiert, wenn du dann mit der älteren Generation dieses Gespräch aufnimmst, dass es dann schon mal, also darüber wollen wir jetzt gar nicht, Andreas, also das ist jetzt überhaupt kein Thema hier, Andreas, da reden wir jetzt nicht drüber. Da geht sofort die Luke runter, das Rollo geht raus, der Stecker wird gezogen, als wenn du also ein unglaubliches Tabuthema angepackt hast. Und wenn du dann kommst und sagst Handlungsoptionen oder Freiheit, dann müssen die erstmal umschalten und sagen, ja stimmt, eigentlich ist das ja wahr. Und ich würde gerne mal darauf zurückkommen, was du gesagt hast mit deinem halben Jahr oder mit 3 Monaten. Das geht ja schon damit los, dass viele die Entscheidung gar nicht getroffen haben, dass sie so viel da als Rücklage haben wollen, sondern eben diesen Genuss sofort, diese Konsumgesellschaft, ich nenne das mal die Sale-Generation. Also die sagen, ich will das jetzt sofort haben, Vorfreude war gestern. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du sagst, ich lebe schon das Leben, was ich vielleicht morgen mal haben werde, mit dem Kontostand von vorgestern, dann kommt das dabei raus, was wir in unserer Gesellschaft vorfinden, dass Menschen unzufrieden sind, in Krisen sich befinden und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Ich finde das toll, dass du quasi die Lanze brichst für den Unternehmer, für den Selbstständigen, weil viele eben Angst davor haben. Da können wir ja nochmal vielleicht ausholen, was können Menschen tun, um sich diese Angst selbst zu nehmen. Du hast ja schon ein paar Dinge dazu angedeutet. Das ist jetzt nicht wirklich eine Krise, aber es wird zur Krise nach meiner Wahrnehmung auch im Bereich Gesundheit, wenn Menschen ewig und 3 Tage das tun, woran sie keinen Spaß haben und dann irgendwann mit 55, mit 60 oder noch später aufwachen und sagen, ja, jetzt wollte ich ja mal leben, aber jetzt bin ich ja zu alt. Ja, also ganz, ganz schwierig. Wie gehst du in deinen Managementgesprächen mit dem Thema Krisen um, wenn da also ein angestellter Manager bei dir sitzt und sagt, oder ein Team, du hast einen Workshop oder einen Vortrag und da kommt dieses Thema auf. Wie wird das in Unternehmen kommuniziert?
Ja, das sind jetzt 2 Sachen. Das eine ist, habe ich jetzt eine Krise, oder das zweite ist, scheue ich mich davor, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, die können gleichzeitig auftreten, aber es sind ja erstmal zwei Unterschiede. Der erste Punkt ist Krise. Ich glaube, dass Krisen einfach zum Leben dazugehören. Das passiert. Da kannst du jetzt aussuchen, was du willst. Du kannst die Kontradier-Zyklen nehmen, du kannst Karl Marx die zyklische Krise des Kapitalismus nehmen, das kannst, es ist auch überall, und du kannst selbst in der Biologie, was ist die Pubertät? Die Pubertät ist eine der zentralen biologischen Krisen des menschlichen Körpers. Da stellt er sich einfach um. Dieses Cocooning, ja? Also ich glaube, dass das Leben einfach so angelegt ist, oder wir Menschen sind so angelegt, dass wir alle paar Jahre oder in jedem bestimmten Punkt oder in bestimmten Zyklen an einen Punkt kommen, wo wir uns letztendlich neu erfinden müssen. Jede Beziehung hat das auch. Also wenn du eine Frau hast oder einen Mann oder, ne, also wenn 2 Menschen sich zusammenfinden, allein dadurch, dass diese beiden Menschen sich ja weiterentwickeln, wird es in dieser Beziehung, die können sich noch so lieben, irgendwann immer mal wieder Krisen geben. Okay. Also erster Schritt, ich muss diese Krisen als schlicht und einfach nicht als was Dramatisches, Furchtbares, sondern einfach als Part of the Game. Ja? Du kannst auch sagen, die Krise des Tages ist die Nacht, die wird eben einfach kommen. Und wie bewältige ich die Krise? Ich kaufe mir eine Glühlampe. Also das ist doch nicht so schwer. Wenn ich weiß, das wird passieren, dann nehme ich schon mal den Druck vom Kessel. Ja, wenn ich das einfach mal sage, okay, passiert. Ja, dann muss ich nicht sagen, oh, ich habe gerade mit meiner Frau eine Krise und ich weiß eben, das passiert schlicht und einfach. Das ist Punkt 1. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich mir das klar mache, habe ich viel mehr Handlungsoptionen. Das Zweite, was ich in Unternehmen dann tue, ist, Die meisten Unternehmen, das ist, die kommen sofort mit so einer Ja-Aber-Diskussion oder die suchen Entschuldigung. Das ist aber immer in der Vergangenheit. Ja? Total lustig. Das ist ein paar Wochen ist das her, war ich in Düsseldorf, wollte Düsseldorf abends mit dem Heimflug nach Hause fliegen. Ja, canceln die diesen Flug, ja? Und dann ist ja erstmal, du kriegst ja ewig nicht mit, dann warst du schon eine Stunde da, eine Stunde Verspätung und irgendwann war aber das so durch, Flug ist gecancelt. Okay. Dann musst du natürlich irgendwas machen. Da raus aus dem Gate und dann, wenn es jemand mal hat, dann muss er zum Ticketschalter. Und in dem Moment, wenn ein Flug gecancelt ist, ist es meistens nicht der einzige Flug, der gecancelt ist, also kommst du zu diesem Ticketschalter und du hast eine Schlange von mal entspannt 150 Metern. Und du weißt also, pro Meter 2 Minuten, kannst du mal so grob, ja, einfach als Zeitrahmen unterstellen. Also kannst du hochkalkulieren, wie lange das dauert, bis du dran bist. So, und jetzt hast du natürlich, ich bin ja nur sehr, sehr viel mit Flugzeugen unterwegs, also habe ich da vielleicht auch manchmal die ein oder andere Telefonnummer, die das Leben ein bisschen leichter macht. Also auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen rumtelefoniert und hatte so aus Meter 149 hinten raus meinen Flug umgebucht für den nächsten Morgen. Hatte mir auch schon ein Hotelzimmer organisiert. Ja? Also da waren natürlich 149 Meter vorher, ich hatte das hinten gemacht, eigentlich alles safe. Und da dachte ich mir, komm, das geht jetzt so easy, sagst du doch den drei Leuten vor dir, sag denen doch die Telefonnummer. Also sagt einfach, rufen sie da an und sagen sie, bumm, das, da kommen sie daher, sie kommen von der Senator-Hotline, und dann buche die sie um.
Ja.
Und da waren wirklich von den drei Leuten, haben drei gedacht, ja, aber was ist, wenn die mich nach meiner Senator-Karte fragen? Ja, dann sage ich, da können sie immer noch sagen, der Brandl hat mir die Nummer gegeben. Die haben es nicht mal probiert. Die haben es nicht, die kamen mit 10 What-Ifs. Ja, ne meine Güte, dann fällt dir halt der Himmel auf den Kopf. Aber die haben es nicht mal probiert. Und was will ich damit sagen? Wir sind normalerweise wenn es irgendwelche Krisen oder irgendwelche Probleme gibt, sind wir so damit beschäftigt, das Problem zu analysieren, dass wir nicht mehr über die Lösung nachdenken.
Ganz
Dieser
genau.
Problemfokus geht dabei immer in die Vergangenheit. Schuldige suchen geht immer in die Vergangenheit. Wenn ich Schuldige suche, passiert noch was dazu. Jeder, der einen Fehler gemacht hat, wird schauen, dass er den vertuscht, weil sonst wird er bestraft. Und wenn er einigermaßen geistig gesund ist, wird er versuchen, diese Bestrafung zu verhindern. Ja? Also wir müssen, wenn eine Krise in der Fliege, da gibt es einen Spruch, first fly the aircraft. Ja? Wenn ich in einem Flieger bin und mir brennt ein Triebwerk oder mir ist ein Triebwerk ausgefallen, dann macht es relativ wenig Sinn, jetzt die nächsten 20 Minuten darüber zu diskutieren, warum dieses Triebwerk ausgefallen ist. Der Klöten ist aus und ich kann versuchen, ihn wieder anzukriegen, oder ich muss mir Gedanken machen, was mache ich jetzt mit dem verbleibenden Triebwerk. Also ich muss Flughafen finden, wo ich hin kann, ich muss meine Emergency Calls machen, ich muss meine Kabine vorbereiten für ein Emergency Landing. Ich muss einfach mich um die Lösung kümmern. Aber wenn wir gelandet sind und nachher beim Bier in der Kneipe sitzen, dann können wir uns überlegen, warum ist denn das blöde Ding eigentlich ausgefallen?
Korrekt,
Aber
ja.
erst dann. Ja? Und wir machen wirklich so viel Problemsuhlerei, dass wir auf die Lösung nicht mehr gucken. Also das ist die Nummer, was ich in Krisen sehr vereinfacht natürlich gesprochen
Na klar, na
mache.
klar.
Jetzt der zweite Punkt, wenn du was wir aber hatten, das ist ja der Punkt, warum. Manchmal sind die Sachen ja so offensichtlich. Ja? Manchmal sind die Sachen ja so offensichtlich. Die sind ja eigentlich erschreckend offensichtlich. Du traust dich ja manchmal schon gar nicht, jemandem zu sagen, was er machen soll, weil das eigentlich hochgradig banal ist. Ja? Wenn jemand wirklich keine zwei Treppen steigen soll, dann sage ich, ja, dann fang halt an, Sport zu machen. Das ist ja kein Rocket Science. Also aber warum machen die Leute es nicht?
Die einfachen Dinge sind das Problem, ja, tatsächlich.
Und ich glaube tatsächlich, das ist der Haupthinderungsgrund ist Angst. Angst vor einer Veränderung, Angst vor dem Ungewissen, aber jede Veränderung ist immer ungewiss. Also wenn du jetzt was machst, wenn du in der Krise steckst, ist das, was danach kommt, immer ungewiss. Das ist so, das ist das Wesen der Veränderung. Und davor haben wir Schiss. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, wovor genau habe ich denn eigentlich Angst?
Schöne Frage.
Wovor genau habe ich Angst? Ich bringe so in meinen Hudson River, diesen Entscheidungsvorträgen, ne, so, du könntest schwer Entscheidungen zurück, bringe immer so ein Gleichnis, wo ich sage, stell dir vor, so was ganz Banales, stell dir vor, du gehst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in dein Büro, hältst du an irgendeinem Bäcker ein und kaufst einen Kaffee. Ob du das jetzt machst oder nicht, ist völlig wurscht, das kann sich jeder vorstellen. Und jeden Morgen, wenn du den Kaffee in diesem gleichen Bäcker kaufst, siehst du jeden Morgen einen Menschen, den du erstens als ausgesprochen interessant und zweitens als ausgesprochen attraktiv empfindest. Ja, also ist ein Mann oder eine Frau, findest du cool. Und jetzt unterstellen wir weiterhin, du befändest dich gerade in der Phase der Sozialakquise. Ja, also du bist gerade auf der Suche. Dann ist das Logischste und das Einfachste, und jeder Kommunikationstrainer wird dir sagen, wenn du eine Frau suchst oder wenn du einen Mann suchst und siehst jeden Morgen ein, wo du sagst, das wäre was, ja, geh hin, quatsch diesen Menschen an. Das ist das Einfachste, das ist das Logischste, rational.
Ja.
Machen die das aber nicht, weil wir Schiss haben. Wir haben Angst, uns zu blamieren. Wir haben Angst vor dem Nein. Angst vor dem Nein, Angst vor dem Stammeln, wir haben Angst vor dem Korb. Aber jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, wie schlimm ist denn das wirklich? Also wenn wir uns mal klar gemacht haben, vor was wir eigentlich Angst haben,
Ablehnung.
Wie schlimm ist es wirklich? Ja. Wenn ich zu meinem Chef, wenn ich sage, ich will eine Gehaltserhöhung und ich gehe zu meinem Chef, dann muss ich ihm sagen, Chef, ich will eine Gehaltserhöhung, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sagt, vergiss es.
Korrekt.
Oder?
Ja.
Und wie schlimm ist es wirklich? Mhm. Und das ist eine ganz interessante Sache. Als ich das Buch geschrieben habe, Weiß und River, hatte ich Kontakt mit einer Australierin, die heißt Bronnie Ware. Die hat ein Buch geschrieben, die Bronnie Ware ist australische Palliativschwester. Palliativmedizin kennst du bestimmt, das ist die Medizin, da therapierst du nicht mehr, sondern lindert, versuchst du Schmerzen.
Begleitet, ja, kenne ich.
Genau. Mhm. Und die Bronnie Ware hat ein Buch geschrieben, das heißt Regrets on Deathbed, also was wir Menschen auf dem Sterbebett bereuen. Mhm. Und was wir so auf dem Sterbebett bereuen, das sind eben nicht unsere Fehler. Das, was wir bereuen und so weit ist, das ist das, was wir nicht versucht haben.
Ganz genau.
Und da komme ich zu dem Punkt, vor was hast du eigentlich Angst und wie schlimm ist das wirklich? Und dann merke ich ganz häufig, das ist erstens nicht besonders schlimm. Und ich kann noch eine Frage oben drauf setzen, was würde passieren, wenn ich nichts tue? Mhm. Das ist die Konsequenz. Das ignorieren wir komischerweise immer, weißt du? Also um mit diesem banalen Beispiel zu bleiben, mit dieser Bäckerei, wenn ich die lange genug nicht anquatsche, dann macht es irgendjemand anders.
Korrekt. Das gilt ja für Chancen ganz im Allgemeinen, auch im Zusammenhang mit den Themen, die ich in Seminaren kennenlerne, wenn Menschen zu mir kommen und Geld vorschieben und sagen, ich habe mit Geld ein Problem, dann steht da oft ein Beziehungsthema dahinter oder irgendeine Überzeugung von den Eltern übernommen. Ich erinnere mich an eine Situation, da sagte eine junge Dame, ich muss immer hart für mein Geld arbeiten. Die war Anfang 20 oder ist Anfang 20 immer noch. Und da habe ich mir die Frage gestellt, das kann sie mit Anfang 20 gar nicht wirklich beurteilen, hart für ihr Geld arbeiten zu müssen. Das muss irgendwo herkommen. Das haben wir dann auch festgestellt, wo es herkommt. Und sie fing an zu weinen. Das ist das, was du meinst. Irgendwas zu adaptieren, irgendwas zu übernehmen von jemand anders oder das Leben der anderen zu leben, hast du ja auch vorhin schon mal gesagt, ja? Sehr, sehr verbreitet und die meisten Krisen, ist auch meine Wahrnehmung, sind künstlich, sind hausgemacht. Dass du also dir eine Geschichte erzählst jeden Morgen beim Aufwachen oder beim Einschlafen, die dich da einfach dran hindert, so zu leben, wie du wirklich leben willst. Dieses Crash-Denken, das passt auch deshalb so schön zu Geld oder die Krise, weil gerade eine ganze Menge Bücher, du hast Bücher, das ist für mich das Stichwort, weil gerade eine Menge Bücher geschrieben werden oder wurden zum Thema Finanzcrash. Ja, wirst du darauf angesprochen im Zuge deiner Tätigkeit, auch wenn das jetzt nicht direkt dein Part ist, aber dass die Leute dich fragen, ja, was machen wir denn, was würden sie uns denn empfehlen, wenn jetzt nochmal so ein Finanzcrash kommt im Sinne von Entscheidung treffen, im Sinne von Krisenmanagement, wirst du darauf angesprochen?
Also, ich werde darauf angesprochen, in unterschiedlichen Facetten. Es sind aber auch hier schon wieder zwei Sachen. Das erste ist, ich möchte noch mal einen Satz zurückgehen.
Gerne.
Frage dann gleich im zweiten Schritt. Zurückgehen zu diese Überzeugungen und Glaubenssätze über Geld. Ich bin ja auch öfters in Amerika, habe ja auch eine Firma in Amerika gerade gegründet. Das, was ich an dem, es gibt viel, was ich bei den Amis echt nicht mag, aber eine Sache, die ich mag, die haben keine Neidkultur. Also wenn du in Los Angeles unterwegs bist, da fahren wirklich Autos rum und da, ey, die Leute lassen sich mit diesen Autos fotografieren, das ist echt, ja. Und hier in Berlin, ich fahr auch einen Elfer Porsche, ich muss den nachts auf einem abgesperrten Parkplatz stellen, weil sie mir hier schon einmal das Verdeck aufgeschnitten haben, weil sie mir einmal die Windschutzscheibe eingeschlagen haben. Was muss in dem Hirn von so einem Menschen vorgehen? Das ist doch, und der offensichtlich muss das doch so sein, dass die Leute dann sagen, das ist ein Symbol für was ganz Böses. Also ein materielles Symbol ist, aber was ganz, ganz Böses. Nein, Leute, ist es nicht. Ist es nicht. Correct. Ich kenne mindestens so viele arme Arschlöcher, wie ich reiche Arschlöcher kenne. Das hat mit Statussymbolen und mit Kohle nichts, überhaupt nichts zu tun. Und wenn jemand Gewalt gegen irgendwas, auch wenn es nur eine Sache ist, anwendet, dann ist dieser Mensch das Arschloch. Entschuldigung, wenn ich mich darüber so aufrede, dann ist der krank im Hirn. Und wenn der mehr Kohle hätte, wenn dieser Mensch, der das tut, mehr Kohle hätte, dann würde er die Gewalt institutionalisieren und auf irgendwie ganz große, dann würde dieser Mensch zum Diktator werden. Aber das nur am Rande.
Geht zu verstärken. Okay. Absolut. Hast du recht.
Der eingeschlagene Windschutzscheibe ist erst 4 Wochen her. Geht mir immer noch auf die Zeile.
Ja, das verstehe ich gut.
Deine Frage war eine andere. Deine Frage ist, wenn ich gefragt werde, okay, was sollen wir tun, wenn so ein Crash wieder passiert, ist das ganz einfach. Wenn die Frage wirklich lautet, was sollen wir tun, wenn so ein Crash wieder passiert, dann ist die Frage schon Schwachsinn.
Viele Bücher sind so aufgebaut.
Ich muss mir vorneweg überlegen, was würde ich tun, wenn das passiert. Ja? Ich muss einen Plan haben, wenn das passiert. Wenn ich in einem Cockpit sitze und mit Triebwerke ausfallen und ich sage, ach Gott, oder was mache ich jetzt? Das ist blöd.
Ja, schon.
Ja? Ich muss, wenn du den Sullenberger, das war der Kapitän im Hudson, der Disaster River Notlandung geflogen ist. Ja. Wenn du den fragst, was war ihr Geheimnis, dann sagt er, es war Vorbereitung. Ich habe mir vorher überlegt, und zwar hunderte Male, was würde ich jetzt tun, wenn? Korrekt. Und das finde ich spannend. Guck mal, ich habe ein Seminar mal gemacht für so Erlebnisgastronomen. Das war so ein größerer Workshop, da waren 50 Leute drin. Und die haben alles, das war jetzt nicht irgendwie Egons Trinkstüble an der Ecke, sondern das waren so diese großen Läden, weißt du? Also wo die mehrere Millionen investiert haben, wo die, weiß ich nicht, 50 oder 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben. Also das waren richtig große Unternehmen. Das war nicht einfach so eine Dönerbude, ja?
Ja, okay.
Und wir haben so ein bisschen über so Worst-Case-Szenarien gesprochen. Und ich hab mir nichts dabei gedacht. Und gesagt, was ist denn das? Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade so einen Tempel neu eröffnet und der brummt. Ja, der Laden ist voll. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Dann sagen die immer, irgendwas. Ich habe das Laien gefragt. Dann kommst du sehr schnell, wenn du danach fragst, jo, es könnte eine Lebensmittelvergiftung. Also irgendwas könnte sein, wenn die Leute, ja. Stell dir mal wirklich vor, du hast so ein Innenrestaurant und da ist eine akute Salmonellenvergiftung. Stell dir den Parkplatz draußen mal vor, das ist kein schönes Bild, der kann zusperren. Und so dieses Zins. Und ich habe mir dabei nichts gedacht, ich habe gesagt, ja, wenn ich irgendwie 5 Millionen oder 10 Millionen in eine Firma gerade investiert habe und damit meinen ganzen eigenen Kohle drin habe, dann muss ich doch für die Szenarien, die tatsächlich eintreten können, muss mir da irgendwie mal Gedanken gemacht haben.
Sinnvollerweise.
Wie viele haben einen Plan gehabt für diesen Zustand? Null! Nullinger!
War klar.
Für sowas Banales rufe ich an. Was passiert? Dann habe ich gedacht, machst du das an? Dann frage ich in Vorträgen, stelle ich die Runde, die Frage in die Runde, wenn es jetzt bei Ihnen zu Hause brennen sollte, wüssten Ihre Kinder, was sie tun müssen? Und da sehe ich bei 4/5 der Leute haut es den Kiefer raus.
Ja, die rennen gleich raus.
Oder ich frage, in Vorträgen, wenn Sie jetzt auf dem Weg nach Hause einen schweren Verkehrsunfall haben und sind für 6 Wochen ausgenockt und 4 Wochen davon nicht ansprechbar.
Ja, komatös zum Beispiel.
Wissen Ihre Leute, was Sie jetzt zu tun haben?
Ja.
Das siehst du bei 4/5, shit, dann wisst ihr, was ihr jetzt am besten heute Abend, spätestens morgen macht.
Korrekt.
Und wenn mich jemand fragt, was soll ich tun, wenn es einen Finanzcrash gibt, dann sage ich, das kann ich dir doch nicht sagen, weil erstens weiß ich nicht, wie du investiert bist. Mhm. Ja. Ich muss also erstmal überlegen, okay, welche Szenarien würde denn mein Portfolio verkraften? Punkt 1, ich bin kein Anlageberater, um Gottes Willen. Zweitens, ich muss einen Plan haben, was würde ich tun? Ich muss zum Beispiel klare Exit-Strategien haben, aber ich bin kein Geldberater. Das wäre jetzt albern, wenn ich jetzt hier irgendwie...
Hört sich aber schon sehr professionell an mit Exit-Strategie.
Eigentlich ist es doch... Guck mal, ich habe es irgendwann mal erlebt, da kam eine Frau zu mir her und die sagt, so bin ich auf dieses Ding gekommen, dass ich jetzt eben immer frage, wenn sie jetzt zu Hause bei ihm brennt, wissen ihre Kinder. Die kam da irgendwann zu mir her und sagt, sie war, weiß ich nicht, 3/4 Jahr oder 2 Jahre vorher bei mir im Vortrag Und, danach hat die eine Sache gemacht, das habe ich überhaupt nicht gesagt, aber hier ist das so gekommen. Die hat sich tatsächlich mit ihrem Mann und ihren Kindern hingesetzt. Das heißt, wir haben ein sehr großes Grundstück, wir haben ein großes Haus, sehr großes Grundstück. Und da haben wir erstmal besprochen, wenn bei uns jemand einbrechen würde, was dann jeder Einzelne macht, also wo die Kinder langgehen, wie die das Haus verlassen und wo wir uns sammeln. Ja? Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, ey, und wirklich, und das kann jetzt jeder, der das hört, ihr könnt euch alle mal überlegen, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr nicht zu Hause seid und es brennt, oder ihr seid zu Hause und es brennt, wissen eure Kinder, was sie tun müssen? Oder glaubt ihr, es wäre wirklich eine gute Idee, in dem Moment, wenn der Rauchmelder angeht, habt ihr überhaupt einen, wenn der Rauchmelder angeht, erstmal nach den Kindern zu suchen, zu gucken, wo die sind? Ja? Und
Sehr cool.
wenn ich auf eine Krise nicht, wenn eine Krise mich hart trifft, dann war ich auf die Krise nicht vorbereitet. Ja? Es gibt bestimmte Krisen, die gab es vorher noch nie. Aber ein Finanzcrash gab es schon mal. Gesundheitscrash gab es schon mal. Ja? Da bist du nicht der Erste mit einem Herzinfarkt, zum Beispiel. Das gab es vor dir schon mal, das wird es nach dir wieder geben. Das sind Szenarien, da kann ich mich hinsetzen und kann eine Strategie entwickeln. Und das könnte man zum Beispiel, ich habe sowas, so ein Format entwickelt, ich nenne es den Krisensimulator, also wie den Flugsimulator in der Fliegerei. Und beim Krisensimulator entwickeln wir als erstes so ein Negativ-Brainstorming. Also wir überlegen uns, was könnte denn überhaupt alles passieren? Da hockst du dich hin und also von Sabotage über Shit Happens, Gesetzesänderungen, technologische Breakdowns, ein Kunde fällt aus, Lieferant, alles Mögliche. Wenn wir das einen Vormittag gemacht haben, dann brauchen sie erstmal echt Kekse. Also dann brauchen sie erstmal wirklich viel Dessert, dass die Endorphinspiegel wieder.
Klar.
Aber dann kannst du hergehen und kannst das Ganze so clustern. Und jetzt kannst du von diesen, wenn hast du alles aufgeschrieben, dann kannst du mal von die Sachen nehmen, die nicht dramatisch sind, aber mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit eintreten. Banales Beispiel: In meinem Job als Speaker ist es relativ wahrscheinlich, dass ein Beamer mal nicht funktioniert. Das wird einfach, weiß ich nicht, vielleicht nicht in 1% der Fälle, vielleicht sind es nur in 0,1%, aber es wird irgendwann mal passieren. Dann sollte ich verdammt nochmal einen Plan B haben. Ja, dann muss ich einfach umgehen können. Also das sind so diese Dinge, nicht so wahnsinnig dramatisch, aber treten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein. Dann gibt es die anderen Sachen, das ist extrem unwahrscheinlich, aber wenn es eintritt, dann ist der Mist wirklich am Dampfen. Beispiel aus der Wirtschaft, Fukushima. Dieses ganze Szenario war eigentlich ein extrem unwahrscheinliches Szenario, also dass es eintritt, ist extrem unwahrscheinlich, aber, und das wissen wir, es ist eingetreten und dann ist der Mist wirklich am Rauchen. So, und von diesen beiden Polaritäten nehme ich mir jetzt, sagen wir mal, jeweils fünf. Und für die fünf baue ich Checklisten, baue ich einen Maßnahmenplan. Und es passiert was Spannendes. Wenn du das machst, dann wirst du merken, dass nach spätestens fünf Plänen fängt das an, redundant zu werden. Also du, nach spätestens fünf, wenn du fünf so eine Cluster-Strategien hast, dann merkst du, okay, damit kannst du jetzt fast alle Fälle irgendwie abdecken. Das wird
Eine
dann redundant, das
Blueprint,
Doppel.
wie wir in Deutsch jetzt mittlerweile sagen.
Und damit hast du eigentlich jetzt mal ein ganz gutes Krisenszenario. Und wenn tatsächlich wenn jemand, der in der Wirtschaft fragt, was soll ich tun, wenn es den nächsten Finanzkrieg gibt, ich sage, wenn du es dir dann erst überlegst, dann hast du echt wirklich vorher deinen Job nicht gemacht.
Korrekt. Das, was du Krisensimulator nennst, was ich einen sehr schönen Begriff dafür finde, das gibt es bei mir in meinen Coachings als Was-ist-wenn-Checkliste.
Genau.
Ja? Also bezogen auf den privaten Part, du sprichst ja in dem Moment über Unternehmen und sagst, was das Unternehmen unternimmt. Hier geht es jetzt, wie du sagst, mit den Kindern, das war ein sehr schönes Beispiel und auch ein Gedankenanstoß. Tatsächlich, ja, was ist denn, wenn ich jetzt längere Zeit nicht arbeiten kann? Was ist denn, wenn und so weiter? Das ist ein Riesenpart und mir geht es genauso wie dir, dass die Leute da sitzen und sagen, ja, Andreas, keine Ahnung, was ich dann mache. Und das ist genau der
Als
Part.
Pilot. Und als Pilot in der Ausbildung wirst du darauf drin trainiert. Also als ich noch Fluglehrer war, habe ich meine Flugschüler wirklich, ich habe es immer diese What If, aber das ist genau das gleiche. What If? Ja? Diese What If-Szenarien. Wir sitzen da drin und ich frage dich dann ständig, was würdest du jetzt machen, wenn dein Motor ausfällt? Was würdest du jetzt machen, wenn du einen Hydraulikverlust hast? Was würdest du jetzt machen, wenn deine Klappen nicht mehr fahren kannst? Was würdest du jetzt machen, wenn dieses Instrument ausfällt? Dann kannst du ja zicke sein, dann klebe ich es zu. Ja? Und dann. Und wir haben ständig, du bist dann, und irgendwann fängst du an, permanent in diesen What-If-Szenarien zu denken. Das ist also, du denkst permanent, in Exit-Strategien. Ja, also so, ich habe ja, ich war also in einer Fluglehrer, als ich noch am Bodensee gelebt habe. Und da fliegst du halt häufig in die Berge auch rein. Und wenn du in die Berge mit einem kleinen Flugzeug mit einem Motor, dann musst du dir immer überlegen, was ist deine Rescue-Route? Also wenn jetzt das Triebwerk ausfällt, wo gehst du hin? Und wenn du dann nirgendwo mehr hin kannst, bist du halt tot. Also du musst, ja, du musst, du kommst nicht mehr, wenn du keinen Motor mehr hast, kommst du nicht mehr über den Berg drüber. Du musst also eine Route haben, die unter dir liegt. Ja, und du denkst permanent in diesen Szenarien. Und, und irgendwann bist du das gewohnt. Und irgendwann hast du das relativ stark im Kopf. Und das kann man eben wirklich mal machen. Also wenn jetzt heute jemand zum Beispiel seine ganze Kohle Tag heute in Bitcoins investiert hat, dann würde ich sagen, das kann schon sein, dass das weiter steigt. Aber es muss nicht. Also es gab einfach in der Historie genügend Szenarien, wo sich ähnliche Werte dann plötzlich verpulverisiert haben. Also muss ich mir überlegen, what if?
Ganz genau. Würdest du sagen, dass das Pilotendasein oder das Pilotendenken im Sinne deiner Checkliste den entscheidenden Faktor dabei gebildet hat? Oder warst du vorher schon in der What-If-Welt unterwegs, als junger Mann?
Also, das ist natürlich immer relativ schwierig, weil es kommt einem ja so, wenn man sich was wirklich angewöhnt hat, kommt das ja völlig natürlich vor. Und man ist natürlich immer die Frage, war ich immer schon so unterwegs? Also ich glaube tatsächlich, so eine gewisse Veranlagung dazu habe ich schon immer gehabt. Aber ich denke, dass meine fliegerische Historie in bestimmten Bereichen tatsächlich die Art meines Denkens schon mitgeprägt hat, zumindest.
Bestimmt.
Also, dass bestimmte Dinge, wie ich bestimmte Dinge angehe, das hat mit Sicherheit diese fliegerische, das ist einfach eine entscheidende Phase des Lebens, wo du sehr viel Training gemacht hast und wo du konsequent immer wieder in auf bestimmte Muster auch trainiert wirst und das gewöhnst du dir dann irgendwann an. Und wenn du dann auch noch merkst, dass diese Muster effektiv und hilfreich sind, dann bestätigen die sich und du behältst die bei.
Ja. Viele glauben, zumindest ist das meine Wahrnehmung da draußen, dass das immer nur bei ganz Model oder Pilot oder also bei diesen besonders auffälligen Berufsbildern der Fall ist. Ich glaube, diese Analogien, die kann auch eine Bäckerei-Fachverkäuferin entwickeln, wenn sie nur die Kreativität dazu entfaltet. Das fehlt den meisten leider.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so wahnsinnig viel Kreativität dazu brauche. Das Erste, das muss mir jemand sagen, dass ich das machen sollte. Und das Zweite, was es braucht halt den Glaube, dass ich irgendwie meine Situation verändern kann, dass ich die beeinflussen kann.
Genau.
Wenn ich natürlich in der Situation bin, ich kann eh nichts machen, warum sollte ich dann ein What-If-Szenario machen? Ja? Wenn ich hinten in dem Flugzeug sitze, warum sollte ich dann darüber nachdenken, was würde ich jetzt machen, wenn die Triebwerke ausfallen? Ja, schreien. Wenn ich die Situation nicht beeinflussen kann, und die gute Nachricht ist aber, also ich bin davon fest überzeugt, dass wir im Leben unsere Situation beeinflussen können. Ich sage damit nicht, dass wir alles erreichen können, und ich sage damit nicht, du musst es nur feste wollen, dann wird das, und ich sage auch schon gar nicht, dass das leicht ist. Aber ich glaube, dass wir unsere Situation beeinflussen können. Ein Schicksal ist nicht unausweichlich.
Korrekt.
Das Problem ist nur, dass wir es häufig genug, das, was wir tun könnten, nicht tun. Und zwar so lange nicht tun, bis es dann wirklich unausweichlich ist. Also da müssen wir wirklich so tief drin stecken, dass man tatsächlich nicht mehr rauskommt. Ich habe so vielleicht eine Story noch, die begleitet mich auch mein ganzes Leben. Das ist schon wirklich Jahrzehnte her. Also ich mache den Job jetzt seit 25 Jahren. Relativ am Anfang, da habe ich ein Seminar gemacht. Habe ich damals noch viele Seminare gemacht. Das waren so geförderte Seminare für verhaltensauffällige Jugendliche, Langzeitarbeitslose und.
Okay.
Und ich war ja noch keine 30. Und jetzt kannst du dir wirklich vorstellen, da kommt so ein 30-Jähriger dahergelaufen, ein Bimbel wichtig. Und er will irgendwelchen Menschen, die seit 8 Jahren arbeitslos sind, denen will der jetzt sagen, wo der Battle den nicht holt. Das war natürlich, kannst du dir vorstellen, eine gewisse Grundspannung in der Situation. Ich habe dann mit denen diskutiert und alles dagegen und man kann nicht alles erreichen. Da sage ich, okay, sagt mir doch mal ein Beispiel, eine Sache, wo ihr euch ganz sicher sein könnt, dass ihr das garantiert nicht erreicht. Und da zeigt so einer auf und der war so ein bisschen besonders schwierig, war so ein bisschen besonders im Widerstand, der sagt, ich will Samantha Fox kennenlernen. muss man sagen, das ist schon 20 Jahre her. Wenn jemand nicht weiß, wer Samantha Fox ist, einfach mal googeln. Ja? Mhm. Und der sagt halt, der wollte die kennenlernen. Ja? Das muss jetzt nicht gut, muss ich jetzt nicht schlecht finden. Aber da habe ich gesagt, okay, wenn sie das wollen sie das halt. Und dann habe ich so in die Gruppe gefragt, okay, sagen Sie mir mal einfach, also was könnte der jetzt tun? Was könnte der jetzt ganz konkret machen, um die kennenzulernen? Nicht, dass das gleich das Ziel erreicht, aber was wären Schritte? Und dann haben die angefangen, die ganze Gruppe. Ja. Er könnte erstmal rausfinden, wo die wohnt. Er könnte in einen Fanclub eintreten. Er könnte einen Fanclub gründen. Er könnte bla 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 bla. Irgendwann hatten wir 3 oder 4 Flipcharts vollgeschrieben mit Dingen, die er tun könnte. Dann wird dem weicht langsam die Farbe aus dem Gesicht. Er sagt, er spricht ja kein Englisch. Sage ich, okay, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Also was könnte der jetzt machen, um Englisch zu lernen? Er schreit noch dazwischen, er hat kein Geld. Also Einschränkung, was kann er machen, um Englisch zu lernen, ohne Geld? Damals gab es noch kein Internet, muss man dazu wissen. Ja. Ja, das gab es damals noch nicht. Dafür gab es damals Kassettenkurse. Das kennen viele heute gar nicht mehr. Also auf jeden Fall schon wieder, bumm, er könnte Volkshochschule, er könnte auf dem Flohmarkt zum Kassettenkurs für 2 Mark damals kaufen oder was eben auch immer. Also haben wir 3 Flipcharts gehabt mit Dingen, die er jetzt konkret tun könnte. Um die kennenzulernen, dann haben wir nochmal 2 Flipcharts gehabt mit Dingen, die er machen könnte, um jetzt Englisch zu lernen. Habe ich gefragt, okay, wählen Sie sich 3 von den Dingen aus oder nur 2, die Sie jetzt heute noch machen. Er sagt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Dann sage ich, dann hören Sie auf, mir so einen Mist zu erzählen, wie Sie wollten Samantha Fox kennenlernen. Sie wollen die nicht kennenlernen, Sie suchen bloß eine Ausrede, um nichts tun zu müssen. Ganz und das genau. Ist so, kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, ich war ganz, ganz häufig in meinem Leben vor Problemen gestanden, wo ich nicht wusste, was die finale Lösung ist. Also wo ich vor Herausforderungen stand, wo ich echt keine Ahnung hatte, was ist die finale Lösung. Aber ich hatte Ahnung oder ich hatte immer Ideen, was sind einzelne Schritte, die mich in Richtung einer Lösung bringen könnte. Ja? Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du in einer Situation bist, wo du halt wirklich vielleicht mehrere 100.000 Euro Schulden hast und hast keinen Job, wo du gut verdienst, ja, dann hast du erstmal nicht die, dann kannst du jetzt nicht mit Strategy kommen, wie kriege ich die Schulden weg in einem Jahr. Ja? Oder wenn du eine gute Idee hast für ein Unternehmen, und bist aber 19 Jahre, hast sowas noch nie gehabt, hast eben keinen Bachelor oder keinen Master oder irgendwas, dann kannst du jetzt nicht mit der fertigen Strategie kommen, die dich genau dahin bringt, dein Unternehmen für 150 Millionen Euro an Google zu verkaufen. Das geht nicht. Aber du kannst dir immer überlegen, was sind einzelne Schritte, die du jetzt auf dem Weg machen kannst. Und davon muss ich mir aus, die breche ich dann runter in wirklich kleine Schritte von vielleicht 20 Minuten pro Tag. Aber 20 Minuten pro Tag machen, ey, wenn du das mal hochrechnest, wie viel du dann im Jahr gemacht hast, das ist echt, ja, also 356 ist es, glaube ich, 356 mal 20 Minuten, das ist echt ein Wort geredet. Das ist echt ein Wort
geredet. Du kennst ja die Geschichte aus meinem Buch mit den 7 Jahren im Büro. Im Grunde ist das ja eine Ableitung dessen, was du da gerade draus beschreibst. Ich habe 7 Jahre gebraucht, mich aus diesem Thema zu befreien und daraus ist mein Konzept entstanden, was ja heute More Than Money heißt. Das Prinzip wenden wenige an sich, das in kleine Schritte aufzuteilen. Wir haben das bei der letzten GSA-Convention nochmal gehört, den Begriff die Salami-Taktik, ne? Das sich in kleine Teile aufzuteilen, das ist vielen hinlänglich bekannt, aber das Machen unterscheidet eben diejenigen, die dann ihr Ziel erreichen, von denjenigen, die davon träumen. Da gebe ich dir absolut recht.
Aber du gibst, das ist doch schon wieder so absolute Common Sense, wenn du essen gehst, ja, mhm. Dann nimmst du doch nicht einen Saxe und versuchst dir komplett auf ein Ding in den Rachen zu stopfen. Ja? Für die Vegetarier den Blumenkohl klappst du dir auch nicht auf, sondern wir schneiden es klein.
So sieht's aus.
Und wenn wir es geschnitten haben, dann zerkauen wir es nochmal. Und wenn wir es nicht zerkauen, ja, also wenn die Bröckchen noch zu groß sind, dann liegt es uns nachher im Magen. Das ist doch das Normalste der Welt. Also muss ich doch bloß mal auf andere Bereiche eben auch übertragen. Ja? Und wenn ich halt ein großes Ziel habe, ey, ich habe damals eben auch, ich habe einen jungen Mann gehabt und der war wirklich, der war sehr, sehr kräftig. Mhm. Ja? Und der kam dann irgendwann, hat auch darunter gelitten, weil er kriegt keine Frau, lernt keine kennen und überhaupt. Und dann irgendwann kam er mit der Entscheidung, er nimmt jetzt ab. Das ist ja schon mal eine gute Entscheidung. Dann habe ich ihn gefragt, was soll er dafür tun? Ja, er macht jetzt Sport. Ist mit Sicherheit auch eine gute Entscheidung. Dann habe ich ihn gefragt, okay, was er denn so macht, sagt er ja jetzt, also jeden Tag mindestens 1 Stunde. So, das klingt super. und was er machen will, ja, laufen will er, Fahrrad fahren will er, dann sage ich, wann fangen Sie damit an? Ja, heute kann er nicht, weil heute hat er dann noch irgendeinen Vorstand und dieses. Morgen kann er auch nicht, weil er muss er zu seiner Mutter, aber übermorgen. Übermorgen fängt er an, sage ich, dann müssten Sie übermorgen schon 3 Stunden Sport machen, das wissen Sie jetzt. Ne? Da ist dem alles ums Gesicht geflogen. Und das macht er natürlich nicht, vor allen Dingen, dann macht das übermorgen auch nicht. Und der baut so eine Riesenhürde auf.
Ja.
Dann habe ich zu ihm gesagt, nehmen Sie sich doch jeden Tag 10 Minuten vor. Da sagt er, aber davon nehme ich nicht ab. Stimmt. Also nur von 10 Minuten Sport nimmst du nicht ab. Ja? Aber erstens, auch von 10 Minuten Sport fängst du an, deinen Körper etwas fitter zu machen. Zweitens, wenn du bei 10 Minuten, das kriegst du immer hin, das kriegst du immer hin. Und zur Not mache ich im Aufzug Kniebeuge, ja, wenn ich zum Vorstand, ja, das kriege ich, irgendwie kriege ich das immer hin. Oder ich mache in der S-Bahn, ja, irgendwie, das geht, das schaut Asche aus, aber ich kann es, ja. Und der Knackpunkt ist, wir müssen die Eintrittshürde ganz niedrig legen.
Damit wir beginnen.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, wisst ihr da auch, wenn ihr die blöden Joggingschuhe erstmal anhat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt doch eine halbe Stunde rennen gehst, ja, wenn du erstmal draußen bist, die ist einfach wesentlich größer. Und das ist das Nächste. Wir nehmen uns immer viel zu viel im einzelnen Schritt vor. Wir nehmen uns zu wenig im Komplexen vor. Da dürften die Ziele ruhig wesentlich größer sein. Aber dann fangen wir immer an und machen sowas, ja, wie die ganze Schweinshaxe auf einem Biss da rein zu machen. Wenn du da nicht kotzen musst, kann ich... Also
ganz genau. Vielleicht noch einen Abgleich, bevor ich dir noch drei Fragen stellen möchte. Wir beide haben uns ja jetzt kennengelernt durch die GSA. Für diejenigen unter euch, die uns zuhören oder zuschauen, die Abkürzung nicht kennen, German Speakers Association, also die Vereinigung der Redner im deutschsprachigen Raum, dessen Vorstand du derzeit bist. Was hat dich dazu gebracht, in diese Vereinigung einzutreten? Ich möchte also auch ein bisschen darüber sprechen, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, ja, also das finde ich total klasse, wie der Peter da redet, und man hört, dass der das nicht zum ersten Mal macht, und auch der Andreas ist da scheinbar irgendwie unterwegs in diesem Thema. Was kann ich tun, um auch Menschen mit meiner Geschichte zu begeistern, das, was ich zu sagen habe, in die Welt zu transportieren? Was hat dich zur GSA gebracht?
Also wenn das jemand macht, machen wir über die erste Frage, dieser Mensch sollte sich erstmal überlegen, was hat er eigentlich zu sagen?
Das ist also was ist das? Ja. Okay, haben Sie recht.
Leider den falschen Weg, die hören, was so ein Honorar für einen Speaker, für einen erfolgreichen Speaker ist, und sagen, das will ich auch, und stellen dann die Frage, was müsste ich denn erzählen, dass ich die Kohle bekomme, so funktioniert es nicht. Also ich muss mir erstmal überlegen.
Na klar. Sorry.
Und dann ist die GSA eben tatsächlich ein Verband, die German Speakers Association, wo man viele Menschen kennenlernen kann, die in der gleichen Situation sind. Du kannst Menschen kennenlernen, wenn du gerade anfängst, du kannst da Menschen kennenlernen, die auch gerade anfangen, und dich mit denen austauschen, was machen die. Es gibt ein Mentorenprogramm zum Beispiel, wo erfolgreiche Speaker und Speakerinnen Newcomer unter die Arme greifen. Es gibt eine GSA University, es gibt da für Starter, ja, wirklich eine ganze Menge. Du kannst aber eben auch, das war es für mich. Ich habe da sehr, sehr viele inzwischen auch Freunde, also viele Menschen kennengelernt, von denen viele auch wirklich Freunde geworden sind. Und ich genieße das immer. Es gibt da so Events, du kommst da hin und das fängt echt mit so Banalem an, ey, an der Bar ein Bierchen zu trinken und da irgendwie ein bisschen dumm daher zu labern. Allein das ist ja auch schon mal schön. Aber du hast auch wirklich Menschen, die gleichen Probleme haben wie du. Also die stehen vor den gleichen Herausforderungen. Das können technische Herausforderungen sein, dass du einfach nicht weißt, wie du, dass du eine Lösung suchst, wie du eine bestimmte Sache technisch umsetzt. Findest garantiert jemanden, der das gleiche Problem auch hat und idealerweise auch schon gelöst hat. Oder du findest, also an diesem Speaker-Dasein gibt es so ein paar Dinge, die sich Nicht-Speaker oder Speakerinnen nur sehr, sehr schwer vorstellen können. Es kann sich, glaube ich, Menschen, die keine Vielflieger sind, die können sich nur schwer vorstellen, wie das tatsächlich ist und was das auch mit einem macht, wenn du ständig auf diesen Flughäfen rumhängst und deine Flieger gecancelt werden oder wie auch immer. Das sagen die, ja, du hast einen Status und du kannst fliegst Business Class und kannst immer wieder sagen, ja, klar kann ich das alles. Aber das, was das im Leben bedeutet, 120, 130, 150 Nächte pro Jahr in Hotels zu schlafen,
ja,
das kann jemand, der es nicht macht, glaube ich, nur begrenzt nachvollziehen. Es kann jemand, der das noch nie gemacht hat, auch nicht wirklich nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn du das erste Mal vor, sagen wir mal, 2000 Leuten sprichst. Das Fracksausen, was du da hast, das kennen die wenigsten. Es kennen aber auch die wenigsten, wie sich das anfühlt, wenn du das das erste Mal gemacht hast und es war mega geil. Also Standing Ovations, diese Allmachtsfantasien, die du da schon fast hast, ja, also ich bin der absolut Größte, ja,
Ja,
das ist auch
genau.
einfach. Und dann, du wirst ja gepampert danach, wenn sowas richtig gut gelaufen ist. Und danach bist du plötzlich wieder allein im Hotelzimmer und dann interessierst du wieder keine Sau. Ja? Dann kommst du nachts nach dem Gig in dein Hotel und dann sagt dieser Mensch an der Rezeption, Herr Brandl, ja, Sie waren nicht 18 Uhr da, Ihr Zimmer ist vergeben. Das war keine reservierte Buchung. Das sagst du, ja, aber gerade haben mich 2000 Menschen gefeiert. Da sagen die, jo, das ist schön, dann rufen sie einen von den 2000 an, ob sie bei denen übernachten.
Ja, genau.
Also einfach, oder auch, was es bedeutet, vor einer Gruppe mal völlig abgebleiert zu sein. Also völlig den Karren mal in den Dreck gefahren zu sein. Was das mit dir macht, weiß ich nicht, diese Verzweiflung und dieses Gefühl von versagt zu haben und, und. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, in diesem Beruf, auch wenn du anfangen willst, diese Ängste, diese Unsicherheiten, aber auch diese Glücksgefühle und so weiter, ey, die GSA ist einfach jemanden, wo du diese Gefühle teilen kannst, wo du Hilfe haben kannst, wo du, habe ich gesagt, die GSA ist jemand? Nee, also ein Mensch ist die GSA. GSA ist spannend.
Er hört sich selbst zu, finde ich gut.
Die vor den gleichen Problemen, vor den gleichen Herausforderungen stehen, die dir aber geben kann. Und ich persönlich, da bin ich so ein Socializer, ich finde das einfach großartig.
Absolut. Also, wir haben ja bei der letzten Versammlung auch beschlossen, dass der Kreis derer, die dort Zugang haben sollen, sich erweitert. Und das finde ich großartig, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, dass ja, jeder, der sich irgendwie entweder auf die Fahne schreibt oder in sich irgendetwas spürt, zu sagen, ich habe da was zu erzählen, das muss einfach unter die Menschheit, der damit eine Plattform findet und wie du sagst, ohne Berührungsängste zu entwickeln, dass da jetzt nur die High-End-Gespräche stattfinden, sondern tatsächlich Menschen wie du und ich, die gleichen Probleme haben wie du und ich. Das finde ich auch großartig daran, deswegen bin ich auch dabei.
Es
Also.
gibt ja, es gibt, ja, das ist ja auch das, was ich als Präsident, was mir wichtig ist, dass jeder da seine Heimat findet. Das
Ganz
sollen
genau.
bitte auch wirklich so diese Alpha-Tierchen, die mit dem Elber Porsche da, die sollen da genauso ihre Heimat finden, wie jemand, der gerade als Coach oder als Trainerin am Anfang steht. Die haben noch völlig unterschiedliche Problemstellungen.
Ja.
Ja? Und die sollten bitte so da wirklich sich auch alle miteinander ihre Luft lassen. Und das, was mir auch wichtig ist, dass deine GSA wirklich ein Platz ist, eine Plattform ist, wo da jeder seinen Platz finden kann, im Sinne von Gottes großer Tierpark und dass wir uns da auch alle gegenseitig akzeptieren
Absolut.
und unterstützen können.
Wir werden den Link dazu, gerade im Kontext zu unserem Gespräch, natürlich mit in die News reinschreiben, dass wenn jemand sagt, ich bin einer von diesenjenigen, die ihr da gerade meint, dann wirst du da den Zugang zu finden. Denn wir wollen natürlich auch ein paar mehr Mitglieder gewinnen. Das ist an dieser Stelle eine kleine Marketing-Idee. Vielleicht sind ja Menschen da draußen, die sagen, ja, ich will auch. Dann bist du hiermit aufgerufen. Drei Fragen noch für dich, Peter, beziehungsweise es sind eigentlich keine Fragen. Vielleicht hast du schon verfolgt, du hast es auch vorhin teilweise schon beantwortet, macht aber nichts. Ich finde das trotzdem wunderbar, immer wieder den Zusammenhang auch zu Geld herzustellen. Vielleicht kennst du meine Comic-Serie in Form der kleinen Bildchen. Die erste Frage ist ein Satz dazu, den ich dich bitten würde zu beenden. Geld ist für mich persönlich vor allem
Ein Möglichmacher.
ein Möglichmacher. Eine sehr schöne Beschreibung. Die richtige Einstellung zu Geld ist für mich persönlich.
Eine positive, im Sinne, dass ich darüber nachdenke, was ich damit machen kann.
Sehr schön. Und der dritte Satz, der praktische Umgang mit Geld ist für mich persönlich.
Eine Fähigkeit, die jeder lernen kann.
Sehr schön. Bist du Barzahler oder Kartenzahler?
Beides.
Beides. Ich beobachte jetzt mittlerweile viele, die an der Kasse stehen und sagen, na, also
Ja,
piep.
also ich mache das mit Karte aus einem ganz einfachen Grund sehr, sehr gerne, weil ich habe mehrere Kreditkarten Und ich habe zwei Kreditkarten von jeweils einem unterschiedlichen Meilensystem bei Airlines. Und ganz ehrlich, die Einkäufe im Supermarkt finanzieren mir mal im Schnitt, und die Einkäufe im Supermarkt, im Restaurant finanzieren mir auf jeden Fall im Schnitt einmal pro Jahr oder vielleicht auch noch einmal alle 2 Jahre irgendeinen Ferienflug irgendwo hin.
Ein Traum. Ja, gut, nun fliegt nicht jeder so viel wie du, aber vielleicht gibt es ja Menschen, die das gerne wollen, sich als Ziel setzen und sagen, ab heute werde ich auch viel Flieger, zumindest schon mal im Kopf. Finde ich großartig. Danke für deine umfangreichen Antworten. Viele Tipps waren dabei. Wir werden sie nochmal zusammenfassen. Wenn jetzt jemand mehr von dir erfahren möchte, im Sinne von, wo erlebe ich den Peter mal live, wie kann ich mal an dem partizipieren, was gibt es für Bücher, hast du einen speziellen Tipp, den du dann noch gerne loswerden möchtest?
Also zufällig, ich habe ja ein paar geschrieben. Ne? Also das werden wir sicher.
Wir werden sie auch.
Das Buch, was wir jetzt ein paar Mal angesprochen hatten, das heißt Herzenswürfel, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Es gibt noch ein zweites Buch, das jetzt gerade eben erst in einer völlig überarbeiteten Neuauflage erschienen ist. Mhm. Das ist die Crash-Kommunikation. Crash-Kommunikation, warum Piloten Fehler machen, warum Manager versagen und Piloten Fehler machen, so rum. Das ist ein Buch, wo ich wirklich so das die Themen aus der Fliegerei mit zu den Lektionen für die Wirtschaft vergleiche. Finde ich auch. Also wenn da jemand Bock hat.
Wird als Link mit drunter sein. Einverstanden. Also wie wir beide, wie wir alle im Grunde damit umgehen, dass das Lesen ist eines der wesentlichen Themen, uns weiterzubringen im Leben und gerade im Bereich Krisen managen, Krisen meistern, aus Krisen lernen. Da ist der Peter ganz vorne dabei und deswegen ist das auch eine ganz klare Buchempfehlung, insbesondere der Hudson-River, auch als Video sehr gern genommen, aber ich finde das großartig, diese Analogie zu entwickeln und wie du das transportierst, ist toll. Ich danke dir für deine Zeit. Gibt es noch ein Schlusswort, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne für diejenigen, die jetzt uns zuhören, zuschauen, sagen, was kann ich aus dem Gespräch jetzt hier mitnehmen als Botschaft, was du noch mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht noch so zwei kurze Punkte. Das sind so für mich persönlich sehr wichtige Lebenserkenntnisse. Das eine ist, für jeden, der das jetzt gehört hat, macht euch bitte bewusst, das ist meine Wahrheit. Also das, was ich gesagt habe, das ist für mich richtig. Das ist nicht die gottgewollte Wahrheit. Das sind keine 10 Gebote, die ich irgendwie von Übersinnlichen erfahren habe, sondern das ist meins. Das passt für mich, aber bitte checken Sie für sich, ob das für Sie auch passt. Das ist das eine. Also ich subsumiere das unter der Überschrift, folgt bitte nur Ratschlägen, die euch gefallen. Wenn ihr von Anfang an ein blödes Gefühl dabei habt, ist das für euch nicht gut. Das ist der eine.
Definitiv.
Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir sollten wieder den Mut haben, Fehler zu machen. Weil wir fahren so mit einer angezogenen Handbremse, haben für so viel Schiss. What should happen? So, was kann passieren? Wir leben in einer Situation, wo, ja, wir können im Prinzip, wenn was schief geht, dann geht es halt in Gottes Namen schief. Bei Flugschulen habe ich immer gesagt, die Fehler müssen überlebbar sein, natürlich, und der Flieger soll es idealerweise auch überleben. Aber wir können uns wirklich mal die Frage stellen, trauen wir uns eigentlich noch, einen Fehler zu machen, oder ist unser Leben eine einzige Reiserücktrittsversicherung? Also folgt nur Ratschlägen, die euch gefallen, und zweitens traut euch, Fehler zu machen.
Großartig. Vielen Dank, Peter. Tolle Tipps. Und in diesem Sinne, liebe Grüße. Ich bin gespannt, was wir als Feedback darauf bekommen werden.
Ich auch. Alles klar.
Danke dir.
Bis dann. Bis dann.
Ciao. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Enrico Brenn.